Heute bei «Apropos» die neue Dynamik im amerikanischen Präsidentschaftsrennen. Diese Woche hat Kamala Harris bekannt gegeben, mit welchem Mitstreiter sie ins Rennen um die Präsidentschaft der USA gehen will. Es ist der Tim Walz, der Gouverneur von Minnesota. Tim Walz ist auch darum aufgefallen, weil er in den letzten Wochen den Begriff «weird» geprägt hat, um Donald Trump und den J.D. Vance zu beschreiben. Seither ist plötzlich alles ein bisschen weird im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Alles ein bisschen seltsam.
I think this is going back to the bread and butter, getting away from this division. We do not like what has happened where we can't even go to Thanksgiving dinner with our uncle because you end up in some weird fight that is unnecessary. And I think bringing back people together, well, it's true, these guys are just weird. And it's, you know, they're running for He-Man Women Haters Club or something. That's what they go at. That's not what people are interested in.
Das scheint zu funktionieren. Mit Kamala Harris und dem Tim Walz haben die Demokraten eine ganz neue Energie in ihre Kampagne bekommen. Wie nachhaltig ist das? Und wir setzen die Republikaner dagegen? Um das geht es heute in der neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser und mit zugeschaltet ist Fabian Fellmann, der Korrespondent vom «Tagi» und der Süddeutschen Zeitung in Washington. Hallo Fabian.
Hallo Philipp.
Fabian, diese Woche hat eines der kürzesten und öffentlichsten Rennen um die Vizepräsidentschaftskandidatur von der Demokratischen Partei ein Ende gefunden. Zur Debatte sind Leute gestanden wie der Pete Buttigieg, der Josh Shapiro oder der Mark Kelly. Worden ist dann ganz ein anderer.
And I gotta tell you, I can't wait to debate the guy. That is, if he's willing to get off the couch and show up. So, you see what I did there?
Der Tim Walz, der Gouverneur von Minnesota. Vor ein paar Wochen hat er noch niemand auf der Rechnung gehabt. Wer ist er?
Tim Walz ist 60, Gouverneur von Minnesota, wie du schon gesagt hast. Er ist ein ehemaliger Lehrer. Er ist über 20 Jahre bei der Armee gewesen, bei der National Guard. Hat in Europa in Übersee gedient, hat als Lehrer in China geschafft und am Schluss hat er sich jetzt als Geografielehrer in Minnesota einen Namen gemacht und er war auch Football-Coach in der Highschool, wo er war und hat dort die Highschool-Mannschaft zum Champion gemacht in Minnesota. Da ist er eine Respektsperson geworden, zumindest in Minnesota selber.
In Minnesota selber, du sagst es, wie er es auf die nationale Bühne geschafft.
Ja, zuerst mal ist er 2006 in den Kongress gewählt worden. Dann hat er einen Republikaner verdrängt in seinem Bezirk. Dann ist er Gouverneur worden von Minnesota. Und da hat man eigentlich nicht so wahrgenommen auf der nationalen Bühne. Man hat ab und zu von ihm gehört. Aber zumindest ist er nicht im Gespräch gewesen für eine nationale Rolle. Bis am 23. Juli, dann hat er bei MSNBC ein Interview gegeben. Und dann hat er so ein bisschen geredet über die Republikaner, er hat gesagt, es sei furchtbar. Inzwischen, man kann ja nicht einmal mehr zu seinem Onkel an ein Familienfest gehen, weil ohne, dass man irgendwie in einen grossen Streit reingeraten. Und die Typen sind doch einfach inzwischen einfach nur weird, eben seltsam, sonderbar, eigenartig. Der Clip von dieser Aussage ist viral gegangen, millionenfach angeklickt worden. Und plötzlich hat man gesagt, ah, eigentlich, der Walz wäre doch noch ein guter für so Präsidentschaft. Oder dann eben die Vizepräsidentschaft, wo dann klar ist, dass es Kamala Harris wird.
These are weird people on the other side. They want to take books away. They want to be in your exam room. That's what it comes down to. And don't, you know, get sugarcoating this. These are weird ideas. Listen to them speak. Listen how they talk about things. Listen to how your previous guests were right. Like you said, they've told them that they shouldn't talk about race. They can't help it. It is built into their DNA because there is no plan. There's no healthcare plan. There's no healthcare plan. There's nothing to do on this.
Über das Weird, über das komisch, seltsam, sonderbar, über das reden wir später noch. Zuerst würde ich gerne über die taktischen Aspekte von seiner Auswahl reden, oder besser gesagt von der Auswahl von Kamala Harris. Es ist auch darum gegangen, einen möglichst komplementären Kandidaten zu finden, oder?
Ja, und das haben wir jetzt da auch ein bisschen weit. Oder? Also wir haben Kamala Harris, ist eine Frau von der Westküste aus Kalifornien. Sie ist relativ eindeutig progressiv. Und jetzt haben wir da als ihre Vizepräsidentschaftskandidat einen weissen Mann aus dem mittleren Westen, aus der Mitte vom Land. Einen, der gerne geht, jagen, der in den Anfängen von seiner Karriere sogar von der Waffenlobby der NRA zur Wahl empfohlen worden ist. Also einen bodenständigen Politiker der alten Schule, würde man sagen. So einer wäre schon vor 50 Jahren ein möglicher Präsidentschaftskandidat gewesen, einer mit so einem Profil. Insofern ist er sehr komplementär zu ihr. Und dann ist aber trotzdem auch ein Teil, was eben nicht so komplementär ist. Also der Tim Walz hat ein ziemlich eindeutig linkes Profil, auch wie Kamala Harris. Man hat in Minnesota, ist er 2008 das erste Mal zum Gouverneur gewählt worden und 2022 wiedergewählt worden. Und bei dieser Gelegenheit haben die Demokraten auch den Senat erobert von Minnesota. Da haben sie alle drei wichtigen Positionen im Staat kontrolliert. Und seither redet man von Minnesota als einem demokratischen Laboratorium. Er hat dort eindeutig progressive Politiken umgesetzt. Cannabis-Liberalisierung, strengeres Waffenrecht, gratis Essen an den Schulen. Und das hat ihm jetzt doch ein ziemliches linkes Profil gegeben, wo bei anderen Kandidaten, man hat am Schluss vor allem noch über den Josh Shapiro geredet, dem Gouverneur von Pennsylvania. Der hat eher ein kleines mittigeres Profil gehabt, politisch, und hat ihr vielleicht dort ein bisschen mehr genützt. Also man kann dort schon daraus lesen, dass Kamala Harris sich da mehr der jungen, der progressiven Basis zuwendet als der politischen Mitte, indem sie mit dem Walz reingeht.
Weil sie ja selber auch nicht so links ist, wie man jetzt einmal tut, oder?
Nein, aber es fällt den Republikanern halt schon relativ einfach, ihr Label links anzuhängen, weil sie halt aus Kalifornien kommt und weil Kalifornien national als Symbol für einen extrem linken Staat steht, der auch eine sehr hohe Verschuldung hat und ganz viele von diesen angeblichen Problemen, die mit der linken Politik einhergehen, so ein kleines, ein einfaches Bild hergibt für das.
Die Auswahl von dem Vizepräsidentschaftskandidaten ist ja so rasant und turbulent gewesen, wie eigentlich das ganze Rennen bis jetzt. Man hätte innerhalb von wenigen Wochen jemanden finden für Kamala Harris. Normalerweise geht das viel länger. Die möglichen Kandidaten sind über Wochen bekannt. Die werden ganz sorgfältig durchgecheckt. Das hätte man jetzt nicht machen können. Ist das nicht auch ein gewisses Risiko, dass so irgendetwas nach vorne kommt beim Tim Walz, wo dann ein Problem sein könnte?
Scheint er nicht so zu sein. Bis jetzt immerhin ist er ja doch auch Gouverneur in Minnesota. Er ist auch von Republikanern angegriffen worden in den Rolle. Also da hat es erstes Wetting, wie man dem sagt, sicher auch schon gegeben. Ich würde fast meine Hand ins Feuer legen, dass er nicht irgendwann einen Hund erschossen hat, wie Chrissy Noem, der bei den Republikanern mal als Kandidatin im Gespräch gestanden ist. Aber ja, natürlich, Kamala Harris geht mit dieser Wahl ein gewisses Risiko. Sie hat aber auch gar keine andere Wahl jetzt gehabt. Joe Biden hat vor 3 Wochen seinen Rückzug gegeben. Jetzt muss sie halt ihr Team zusammenstellen. Jetzt muss sie vorwärts gehen. Sie kann sich jetzt gar nicht leisten, so eine längere Diskussion zu machen. Was man vom Wald sicher wird finden, sind irgendwelche Videoclips, und die tauchen auch zum Teil bereits auf, wo er dann von den Republikanern als besonders links eben zum Beispiel dargestellt werden, oder wo man Widersprüche in seiner Politik findet. Ich glaube, das gibt es aber bei jedem Politiker. Er hat es bis jetzt auch relativ gut geschafft, das dann zu erklären und plausibel zu machen, warum das so ist, wie es daherkommt.
Der bekannteste Clip von ihm ist der, den wir vorhin schon gehört haben, der mit dem Wir aus dem Interview mit der Sendung Morning Joe. Warum ist das so abgegangen?
We do not like what has happened where we can't even go to Thanksgiving dinner with our uncle because you end up in some weird fight that is unnecessary. And I think bringing back people together, well, it's true, these guys are just weird.
Ich glaube, der Walz hat mit dem ein Gefühl ausgedrückt, das sehr viele Amerikaner kennen aus ihren Familien. Man hat Diskussionen, politische Diskussionen, die sehr schwierig werden, plötzlich in der Familie, auch mit Nachbarn. Man äußert sich sehr vorsichtig, tastet sich lange ab, bevor man überhaupt etwas sagt, auf welcher Seite dass man steht. Wir haben kürzlich jemand erzählt, dass sie mit Freunden jahrelang schon immer wieder zu Nacht essen und manchmal auch Golf spielen, und plötzlich sind dann dreht mal auf Politik und beide sind voneinander ausgegangen, dass die anderen auch gleich wählen. Dann hat man gemerkt, die einen sind bei den Demokraten, die anderen bei den Republikanern, und plötzlich ist da eine riesige Spaltung drin, ein riesiger Graben, ein riesiger Misstrauen. Und ich glaube, der Walz hat dem eben einen guten Ausdruck verleiht, er hat das Wort «weird» gebraucht. Das ist zwar eine Beleidigung, aber gleichzeitig ist sie auch bisschen harmlos, ein bisschen elterlich, ein bisschen nicht ganz so böse, wie es andere Beleidigungen könnten sein. Und wir haben jetzt einfach auch in dem Wahlkampf gesehen, der Donald Trump hat zum Teil Sachen gesagt, wo man einfach mit Fug und Recht kann als weird bezeichnen, gerade auch seinen Vizepräsident, der J.D. Vance, ist mit Aussagen aufgefallen, die bei vielen Amerikanern, die sich so ein bisschen in der politischen Mitte, vielleicht ein bisschen rechts von einer politischen Mitte, wie wir sie in der Schweiz kennen oder in Europa kennen, würde verorten, die bei vielen von denen auch weird überkommt, weil sie einfach sehr extrem, sehr radikal sind.
You ever see this guy, like when he's on stage, he like kind of meanders over, you know, can't really walk well, and he goes over to the flag and he like hugs the flag. I mean, I love the flag, but it's a weird thing he does, right?
Some of what he and his running mate are saying, well, it's just plain weird.
Vor Donald Trumps erstem Mal wollte Präsident werden und das auch geschafft hat gegen Hillary Clinton, hat Clinton die Wähler, die potenziellen und die Wählerinnen von Trump als «Basket full of deplorables» bezeichnet, so als Korb voller Rückständige.
To just be grossly generalistic, you could put half of Trump's supporters into what I call the «Basket of deplorables».
Wo ist denn der Unterschied zwischen den beiden Beleidigungen?
Wir sind jetzt in einer ganz anderen Lage. Ich glaube, 2016 sind wir an einem Punkt gestanden. Wir sind aus der Präsidentschaft Obama rausgekommen dann. Und man war nicht an einem Punkt gewesen, wo man die Wähler von Trump verstanden hat. Man hat auch nicht so genau gewusst, wer die eigentlich sind. Man hat dann einfach mal ein bisschen pauschal gesagt, das sind Globalisierungsverlierer. Inzwischen wird selbst von Demokraten anerkannt, dass man mit der Globalisierung und der Liberalisierung der Wirtschaft in den USA halt tatsächlich auch Probleme geschaffen hat. Also man schaut die nicht mehr als deplorables an. Das ist auch sehr ein abschätziger Begriff, wo es weird ein bisschen weniger abschätzig ist. Und man muss auch sehen, dass man seither einfach die ganze Geschichte kennt. Also 4 Jahre lang ist der Donald Trump an der Macht gewesen. Er hat gezeigt, was er für eine Politik macht in dieser Zeit. Wir haben zum Beispiel die Abschaffung vom Recht auf Abtreibung erlebt. Wir haben erlebt, dass Trump seine Republikaner auf der Ebene der einzelnen Staaten sehr extreme Abtreibungsverbote umgesetzt haben, die zum Teil sogar bei Inzest und bei Vergewaltigungen Abtreibungen untersagt haben. Wir haben gesehen, wie Frauen, die gewöhnliche Schwangerschaften haben, darunter leiden, dass sie keine medizinische, gynäkologische Versorgung mehr bekommen, wegen dem. Also wir haben all die Auswüchse von dem auch gesehen. Und das ist eine ganz andere Situation als 2016, wo der Trump noch so als Aussenseiter reingekommen ist, wo man zuerst auch gar nicht unbedingt ernst genommen hat. Walz hat das Wort «weird» gebraucht im Zusammenhang eben mit Leuten, die über die Freiheit von seiner Tochter reden, die über die Freiheit von seiner Frau, von seiner Schwester reden. Hat sie in diesem Zusammenhang gebraucht. Und das ist etwas, was sehr viele Amerikaner nachvollziehen können, auch solche, die konservativ denken.
Ist nicht auch der grosse Unterschied, dass man bei der Clinton das Gefühl hat, sie meint wirklich alle Wählerinnen und Wähler und alle sie in einen Topf werfen und dass es der Tim Walz und halt die anderen Demokraten aktuell schaffen, das wird vor allem auf die Chefs der Republikanischen Partei zu münzen und nicht auf die Wählerinnen und Wähler.
Das ist tatsächlich so, obwohl ich habe das Zitat extra noch mal ganz genau nachgelassen. Er bezieht es auf den Onkel, den man beim Familienfest trifft, also eindeutig nicht auf einen Parteiführer, sondern auf einen der Wähler von Trump. Ich glaube, der Walz schafft es halt auch, er drückt sich bodenständig aus, er sieht bodenständig aus, er wirkt bodenständig. Das ist ganz anders als Hillary Clinton, die halt eine Frau war mit einem sehr klaren Führungsanspruch, die eindeutig zu der politischen Elite gehört hat, sich auch so ausgedrückt hat, auch an einer Elite-Uni studiert hat. Also bei ihr hat man sehr viel einfacher auch den Gegensatz können herstellen zwischen einer elitäre Politikerin in Anführungs- und Schlusszeichen unter der Basis von normalen, angeblich normalen Amerikanern. Der Walz hat dort sehr viel mehr Glaubwürdigkeit, das zu kritisieren, weil er in seinem Werdegang eben als Veteran, als Militärangehöriger, als Lehrer halt einfach auch so ein stinknormaler Amerikaner ist. Er darf das sagen über seine Landsleute, während sie das nicht gleich hätte können so sagen.
Also er ist ja fast das Klischee von so einem stinknormalen Amerikaner, oder?
Ja.
So wie man sich ihn vorstellt.
So wie man sich ihn vorstellt. Und wenn wir in Europa das Bild haben, manchmal von dieser glitzernden amerikanischen Politik mit ihren Schauleuten, nehmen wir den Gavin Newsom zum Beispiel, den Gouverneur von Kalifornien mit seiner Schälfrisur, ständig braunbrennt, ständig lächelnd, wie wenn er an einem Filmset trainiert worden wäre. Der Tim Walz ist ganz anders. Er hockt mit seiner weissen, etwas schütteren Haar vor der Kamera, er blinzelt ganz aufgeregt, er drückt sich zwar schlagfertig aus, er ist ein guter Rhetoriker, aber er ist nicht so ein geschliffener Politiker, wie man aus sonst häufig sehen in der amerikanischen Politik, eben hat so eine Bodenständigkeit und durch das eine gewisse Glaubwürdigkeit, die andere nicht haben.
Er ist der Typ, den man bei einer Reisegruppe, die sich durch die Schweiz führen, sofort würde kennen als der Amerikaner.
Der Dad aus dem Mittleren Westen, der dafür schaut, dass alle genug zu essen bekommen haben. Und wahrscheinlich hat er auch Laufturnschuhe an, wenn er auf einer touristischen Reise ist.
Weisse und ein Chapel. Was bringt er jetzt mit zu dieser Kampagne von Kamala Harris?
Ja, er bringt die Erfahrung vom Mittleren Westen mit. Er ist einer, der so ein das ländliche Leben kennt und das ländliche Leben verkörpert und der sagen kann, wie das eine progressive Politik in einem ländlichen Kontext funktioniert, wie das eine progressive Politik eine ländliche Lebensweise auch beschützt. Er kann so ein bisschen das Urbane und das Ländliche vereinen. Das ist sonst einer von diesen grossen Gegensätzen zwischen der linken Stadt und der rechten konservativen Landteil. Er bringt mit, dass Minnesota ein Staat ist, wo Donald Trump das Gefühl hatte, zuletzt, er könnte den vielleicht sogar gewinnen. Ist zwar jetzt jahrelang fest in demokratischer Hand gewesen, aber plötzlich mit dem Joe Biden hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt, das könnte wanken. Das bringt er mit. Er bringt wahrscheinlich auch eine grosse Glaubwürdigkeit in Wisconsin mit, vielleicht auch in Michigan. Die fühlen sich sehr ähnlich zugehörig. Minnesota, das ist so ein bisschen der gleiche Schlagleute. Was er hingegen weniger mitbringt, ist eben so die Cloud, nachher der Einfluss in Pennsylvania, einem von den, oder wahrscheinlich dem entscheidenden Battleground State, Swing State, wo Kamala Harris muss gewinnen, wenn sie eine Chance hat auf die Präsidentschaft. Und was er wahrscheinlich auch weniger mitbringt, ist Glaubwürdigkeit in Arizona, in Nevada, in Georgia, in North Carolina. Das sind die sogenannten Sunbelt States, die anderen Swing States, die auch noch so ein bisschen zur Diskussion stehen. Wobei, dort hat sie als schwarze Politikerin durchaus gewisse Vorteile, weil dort Minderheiten, Wählergruppen sehr starken Einfluss haben.
Die Kampagne von ihr ist jetzt etwa knapp 2 Wochen alt. Wie nimmst du sie wahr?
Ja, ich bin recht überrascht, wie das abgeht, muss ich sagen. Also Kamala Harris dürfte von der Entscheidung von Joe Biden sich zurückziehen auch überrascht worden sein. Sie hat sich offensichtlich auf die Möglichkeit vorbereitet, aber in welcher Geschwindigkeit, dass es nachher vorwärts gegangen ist, finde ich schon recht atemberaubend. Also wir sind in einem Land, wo es mindestens 4 bis 8 Wochen braucht, bis man daheim einen Internetanschluss hat, der funktioniert und wo man 4 Wochen lang einen Handwerker suchen muss, wenn die Türe klemmt. Und in dem gleichen Land hat Kamala Harris innerhalb von, ich glaube, es waren 10 Tage, eine Rallye aufgezogen, also eine Wahlkampfveranstaltung mit 10'000 Leuten in Georgia. Der Joe Biden hatte so 300 bis 400 damals. Und an diesem Wahlkampf-Event hat alles gestimmt. Man hat noch einen Rapper hinterher geholt, der sie unterstützt hat, einen Song für sie geschrieben hat und ein Plakat für sie gedruckt hat. Man hat Kokosnusswasser für alle bereit gehabt, weil sie auch, das ist auch so ein viraler Clip, immer wieder erzählt, dass ihre Mutter ihr gesagt hat, du bist im Fall nicht aus einem Kokosnussbaum gefallen. Du musst alles im Kontext deiner Vergangenheit lesen.
My mother used to, she would give us a hard time sometimes and she would say to us, I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which you live and what came before you.
Und das nutzt die Kampagne alles sehr geschickt, indem dass sie das in Social Media taugliche Häppchen und Videos packt, wo man gut teilen kann, wo man gut verhashtagen kann. Ja, also da wird eine sehr professionelle Kampagne gemacht, sehr schnell aufgezogen, sehr geschickt bestritten. Und das von Leuten, die vor 3 Wochen noch fast alle für Joe Biden gearbeitet haben. Es ist jetzt noch so, dass wenn wir E-Mails bekommen als Journalisten, Medienmitteilungen von der Kampagne kommen, die immer noch von press.joebiden.com, obwohl jetzt Kamala Harris ihr Team hinten dran ist. Also Genau, also eine überraschend professionell, schnell umgeschaltete Kampagne.
Und sehr bewusst auch einen auf cool gemacht, oder?
Ja, genau. Also ich habe vorher das Beispiel von dem Coconut Tree erzählt. Das geht eigentlich schon ein Zeitchen um und das wird jetzt auch wahnsinnig gepusht von der Harris ihrer Kampagne. Sie setzen extrem stark auf soziale Medien. Sie haben jetzt zum Beispiel für den Demokratischen Parteitag, der in anderthalb Wochen ist, haben sie 200 Influencer eingeladen, die es reinholen wollen, die quasi die gleichen Berechtigungen bekommen wie wir Journalisten, zum dort sein, zum Leute interviewen, zum Content posten. Und das alles wird bewusst darauf geschaltet, dass man zum Beispiel ihr Lachen für ihr hat, das so ansteckend ist, dass man eben ihre Menschlichkeit für ihr hat, dass mit dieser Kokospalme, ihre Anekdoten über ihre Familie und dann eben auch immer wieder das Weird, was man über die Republikaner ablästert.
Interessant wird dann sein, wenn es kippt, oder es können dann irgendwann auch anfangen nerven.
Ja, das ist die grosse Frage, die sich stellt. Also die Social-Media-Bewegungen sind wahnsinnig schnelllebig oder können wahnsinnig schnelllebig sein und es wird schnell mal repetitiv, es wird schnell mal altbacken. Wir werden jetzt gesehen, beim Joe Biden haben sie es auch probiert, die gleichen Leute, ja, da war der Dark Brandon mal eine Zeit lang ein Thema gewesen. Das ist so eine Joe Biden-Figur mit so roten Laseraugen, so quasi ein Superhero. Wie lange das bei der Kamala Harris wieder andauern, werden wir sehen. Sie hat jetzt auf eine Kampagne in den Tagen, wo sie in 7 Swing States reist und 7-mal auftritt. Und ich glaube, dort werden wir einen ersten Eindruck davon bekommen, wie begeistert die Basis wirklich ist oder ob die Begeisterung eher eben ein Ausdruck davon ist, dass man vorher so lange so frustriert war mit dem 81-jährigen Biden, dass sich da einfach sehr, sehr viel aufgestaut hat, wo sich dann mit seinem Rückzug und ihrer schnellen Nominierung so ein bisschen entladen hat und dann auch schnell wieder vorbei ist. Ich bin selber gespannt darauf. Ich hoffe, bald können an so einer Rallye teilzunehmen von ihr und dann auch mit Leuten können über das reden.
Auch interessant ist, über was Kamala Harris bis jetzt nicht geredet hat.
Ja, natürlich. Also wir sind jetzt im Kampagnenstart. Sie sagt jetzt, wer sie ist. Sie sagt jetzt, ich bin die USA. Ich habe eine komplexe Vergangenheit. Ich bin so wie ihr alle. Und die Leute in den USA interessieren sich im Moment nicht für die komplexe Vergangenheit, sondern sie interessieren sich darüber, dass der Börsenmarkt gerade ziemlich zusammengeht ist, vorübergehend, dass Sorgen darüber bestehen, ob das Wirtschaftswachstum anhaltet. Wir haben besorgniserregende Nachrichten vom Arbeitsmarkt. Und selbst ohne diese besorgniserregenden Nachrichten haben die Leute ja sowieso schon das Gefühl gehabt, dass die Teuerung eigentlich viel zu hoch ist, dass sie weniger Geld haben zum Leben am Ende des Monats, dass zu viele Leute einwandern, dass die Südgrenze zu wenig kontrolliert wird. Und über das redet Kamala Harris bis jetzt überhaupt nicht. Gerade zu den Grenzen wird es ihr dann auch schwerfallen, sich zu äußern. Sie ist von Joe Biden damit betraut worden, Gründe für die Migration irgendwie anzugehen. Sie ist nach Südamerika geschickt worden und hat dort nicht sehr viel ausrichten können. Und gleichzeitig wird sie jetzt von den Republikanern dafür kritisiert, dass sie das Problem eben nicht gelöst haben, wobei die Kritik ein bisschen weiter unfair ist, weil sie das gar nicht hätte können. Aber sie wird so als die Grenzzarin von Biden bezeichnet und eben auch eben das Problem verschlimmert haben.
Wenn du jetzt schon die Republikaner ansprichst, wie haben die ihre Kampagne jetzt auf die neue Situation angepasst?
Ja, das ist sehr interessant. Also gerade bevor der Joe Biden sich zurückgezogen hat, hat man den Eindruck gehabt, die republikanische Kampagne, die von Trump, die läuft eigentlich wie geschmiert. Das sind auch wahnsinnig erfahrene, sehr professionelle Leute. Wir haben zum Beispiel gesehen bei den Debatten, die der Joe Biden so verpatzt hat gegen Donald Trump, wie sie das eiskalt ausgenutzt haben, genau das Richtige gesagt haben, den maximalen Effekt rausgeholt haben. Wir haben das gesehen, nachdem Donald Trump angeschossen worden ist in Pennsylvania, wie er aufgestanden ist, seine Faust aufgehabt hat, wie das Bild sofort umgegangen ist. Wir haben so Ansätze gesehen, wie er probiert hat, nicht mehr ganz so extrem rüberzukommen, sondern sich ein bisschen in die Mitte zu orientieren. Und wir sind eigentlich auch davon ausgegangen, dass er parat wäre für den Moment, wo dann Kamala Harris allenfalls würde von Joe Biden die Kandidatur übernehmen, weil das ist so ein bisschen eins von den wahrscheinlichen Szenarien gewesen. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, und es zeigt sich, der Donald Trump hat absolut keine Ahnung, was er machen soll. Also jetzt zum Beispiel, wo der Tim Walz ihn als weird bezeichnet hat und dann auch die Kamala Harris ihn als weird bezeichnet hat, ist seine beste Antwort gewesen: Spiegel, Spiegel, ihr seid selber weird.
Nobody's ever weird. I'm a lot of things, but weird I'm not. And I'm upfront. And he's not either, I will tell you. JD is not at all. They are.
Ja, nein, sie sind im Fall die weird sind. Es ist wirklich ein Zeichen dafür, dass er keine Antwort bis jetzt gefunden hat, um auf die Kritik zu reagieren. Und das Beste, was ihm sonst noch eingefallen ist, war, ihre Identität in Frage zu stellen. Sie hat eine indische Mutter, ihr Vater war Jamaikaner mit afrikanischen Wurzeln. Und dann hat er gesagt, ja, sie sei eigentlich sowieso keine schwarze Politikerin, weil sie sei immer eine indische Politiker gewesen. Plötzlich haben sie sich jetzt als schwarze Politikerin anfangen bezeichnen, um an eine afroamerikanische Wählerschaft appellieren. Dabei war sie in Washington an der Howard University, eine der führenden afroamerikanischen Universitäten. Sie war dort in einer Sorority, also in einer Studentinnenverbindung, die eine der wichtigsten ist von Afroamerikanerinnen. Sie ist eine sehr klare Frau mit auch einer, unter anderem einer afroamerikanischen Identität. Und dass er dann plötzlich auf den Rassismus quasi ausgewichen ist, dass er probiert hat, rassistische Vorurteile und Stereotypen zu bedienen, um sie anzugreifen, zeigt eigentlich, dass er nicht so recht weiss, wie er an sie her soll.
Man hat schon das Gefühl, das Rennen sei so offen wie schon länger nicht mehr, oder?
Ja, das ist so. Ich hatte die ganze Zeit den Eindruck gehabt, dass die Umfragen im Donald Trump seinen Vorsprung überzeichnet. Man hat allerdings dann schon gesehen, dass, wo der Joe Biden in der Debatte so gepatzt hat, dass der Vorsprung von Trump einfach zugenommen hat. Und plötzlich hat es so ausgesehen, wie wenn es für Demokraten unmöglich würde, Präsidentschaft zu halten. Man hat auch gesehen, dass bei den Senatsumfragen und bei den House of Representatives-Umfragen der Vorsprung grösser geworden ist von den Republikanern. Man hat plötzlich müssen davon ausgehen, dass die Republikaner dann Präsidentschaft, Senat und Kongress würde kontrollieren. Und das hat sich jetzt durchaus geändert. Also man sieht, dass Kamala Harris gerade in den Swing States aufgeholt hat in den Umfragen gegenüber Donald Trump. Die liegen jetzt gleich auf, zum Teil liegt sie ein bisschen vor, wobei man muss das wirklich mit viel Vorsicht lesen. Es ist meistens im statistischen Fehlerbereich. Aber die beiden sind gleich auf. Und wenn Kamala Harris eine gute Kampagne macht, wenn das für sie so weiterläuft wie bis jetzt, hat sie durchaus eine Chance, wie sie kann die Präsidentschaftswahl gewinnen. Und im Nachgang haben halt die Demokraten durchaus auch bessere Chancen, im Senat, in den Senatsrennen und vor allem im House of Representatives möglicherweise eine Mehrheit sollen, im Senat ein bisschen weniger, im House of Representatives ein bisschen eher, weil sie jetzt nicht mehr die lahme Partei sind von dem alten Mann, der einfach nicht vom Amt lassen will, sondern weil sie jetzt plötzlich die Partei sind, die eine 59-jährige Kandidatin haben, die eine Zukunft verspricht, die ein diverses, multikulturelles Amerika repräsentiert, während die Republikaner jetzt plötzlich mit einem 79-jährigen und zwei weißen Kandidaten dastehen, die eigentlich ein Amerika repräsentieren, das die meisten Leute in ihrem Alltag nicht mehr sehen.
Danke, Fabian.
Danke, Philipp.
Das war unsere Folge zur neuen Dynamik in der US-Präsidentschaftswahl und zum Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz. Ich habe mit dem Fabian Fellmann, dem USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und der Süddeutschen Zeitung. Die Folge hat der Tobi Holz produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.